Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Schönen guten Abend. Hallo.
Das letzte Mal, als wir beide sprachen, da war das ja anlässlich der Premiere von Contra. Danach ging es ja dann Schlag auf Schlag. Es ist nur eine Phase, Hase, Hui, Bui und Sechsenschloss. Der Nachname, darüber hatten wir auch gesprochen. Wie sah denn jetzt die erste Hälfte des Jahres für Sie arbeitstechnisch aus? Was haben Sie gemacht?
Ja, wenn ich mir das jetzt nochmal anhöre, was Sie da alles aufgelistet haben, wäre das Beste, glaube ich, gewesen, wenn ich nichts getan hätte. Und so war es eigentlich auch fast. Ich habe einfach mal so ein bisschen an meine Work-Life-Balance gedacht und habe mal ein bisschen mehr an Life gedacht als an Work. Aber so ganz nur auf dem Schaukelstuhl sitzen und hin und her wippen ist jetzt auch nicht meins. Also ich habe doch schon, will jetzt auch nicht lügen, ich habe 90 Minuten gedreht fürs ZDF. Ich habe die eine oder andere schöne Aufgabe im Studio gehabt, wo ich aus verschiedensten Büchern Hörbücher machen durfte. Ich war bei LOL dabei in der dritten Staffel. Also ein bisschen was hatte ich doch auf der Tanzkarte, stelle ich gerade fest.
Ja,
aber nie zu viel, nie zu viel, dass sich mein Kardiologe jetzt irgendwie Sorgen machen muss.
Nee, aber so ganz nach Schaukelstuhl klingt das natürlich auch nicht. Und Sie waren hier in Berlin im Tippi mit Annette Frier zusammen. Ist denn da an eine Wiederholung gedacht, auch in Berlin?
Also die Veranstalterin des Tippis, die Chefin dort, die war irgendwie ganz glücklich. Annette und ich waren auch total glücklich und wir würden gerne jederzeit, aber es hapert so ein bisschen an der Zeit. Also nicht seitens des Tippis, sondern
dann haben wir es doch wieder.
Seitens Frau Frier und Herrn Herbst.
Ja. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie sind Teil des Komiker-Casts dieser dritten LOL-Staffel. Und das ist ja ein ganz besonderes Konzept. Nehmen Sie uns einmal ganz kurz mit für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben.
Kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass es irgendjemanden
nicht
gibt, der das noch nicht gesehen hat. Jeder hat zumindest schon mal davon gehört. Es ist eigentlich ein großes Menschenexperiment, aber lange nicht so dramatisch, wie das jetzt klingt, sondern höchst amüsant, höchst unterhaltsam. Es werden einfach 10 Humorfacharbeiterinnen und Facharbeiter in einen Raum eingesperrt, versuchen sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer aber lacht, fliegt raus. Und das Ganze geht über 6-7 Stunden. Die Nerven liegen mit der Zeit immer blanker und der mit der größten Schadenfreude sitzt zu Hause vor seinem Computer oder WLAN-fähigen Fernseher und guckt das, weil für den haben wir das dann gemacht, für Zuschauerinnen und Zuschauer, weil für die ist das immer unterhaltsam, was da abgeht.
Absolut. Und wir sind ja jetzt komplett unter uns. Was bringt Sie hundertprozentig immer zum Lachen? Wo können Sie nicht mehr, wenn es passiert?
Also die Physical Comedy, die von Mirko Nonchef zum Beispiel ausging, bei der war ich immer sehr spitz auf Knopf genäht. Da musste ich mich sehr bemühen, an mich zu halten. Deshalb war ich vor dem Hintergrund auch relativ froh, dass er, glaube ich, schon in Folge 2 oder so raus war. Weil ich hätte es sonst, hätte dieses Experiment sonst nicht mehr lange überstanden.
Aber haben Sie so einen speziellen Trick tatsächlich, ernst zu bleiben? Denken Sie dann an ganz ernste Dinge oder was machen Sie da? Weil ich meine, normalerweise bricht man doch bei all dem wirklich zusammen vor Lachen, wenn man das sieht.
Das stimmt. Ich habe, also die Ansage ist ja irgendwie, nicht lachen jetzt die nächsten 6 Stunden. Und ich habe das für mich einfach als eine Regieanweisung begriffen. Die Regieanweisung war jetzt für diese Szene, die länger war als jede Szene, die ich bis dahin gespielt habe, die ging nämlich über 6-7 Stunden, war die Regieanweisung, also der Befehl oder die Überschrift, nicht lachen. Und das habe ich mir versucht einfach zu Herzen zu nehmen und zu eigen zu machen. Und der Regisseur an einem Set hat einfach das Sagen oder die Regisseurin und ist der Chef, ist die Chefin. Und wenn diese Person das sagt, dann hat man das umzusetzen. Also das war schon mal mein erster Gedanke, dass ich das jetzt hier erfüllen muss als jemand, der Befehle erteilt bekommt, sie aber nicht gibt. Ich bin ja weisungsgebunden, wie man so schön sagt. Und das Zweite war, weil wir gerade von Physical Comedy sprachen, ich versuche dann immer nicht fokussiert zu gucken. Mhm. Ich bin ja Brillenträger und habe da die Brille aber nicht aufgehabt. Und aus guten Gründen.
Ja.
Weil es fällt mir dann sehr leicht, meinen Sehnerv in so eine Unschärfe zu ziehen. Und dann kriege ich die Sachen eigentlich nur noch so verschwommen mit und das hilft.
Das ist ein guter Trick, ja.
Genau, das gelingt beim auditiven Bereich genauso. Wenn einer also mit lustigen Stimmen oder so daherkommt, dann lasse ich den einfach wie ein ICE in mein linkes Ohr reinfahren und rechts wieder raus. Nur mit dem Unterschied, dass das dann wirklich ein ICE ist, der auch pünktlich ist und fährt.
Und was trifft im richtigen Leben so Ihren Humor? Worüber können Sie lachen?
Ach, das sind manchmal so Kleinigkeiten, die jetzt fast gar nicht der Erwähnung wert sind. Also wenn mir dreimal hintereinander zum Beispiel ein Schlüsselbund runterfällt, dann weiß ich nicht, da bin ich kurz davor, mich einzuschiffen. Es gibt genügend Leute, die dann ausrasten, sich ärgern und mit Tellern schmeißen würden. Ich finde es einfach todkomisch. Ich bin auch letztens erst aus einer Wohnung ganz oben, 5. Etage, runtergegangen und habe was Wesentliches vergessen, was ich brauchte, und musste dann ohne Aufzug die 5 Etagen wieder hoch. Sowas amüsiert mich dann eher im Alltag. Also ich bin ehrlicherweise ganz froh, dass ich mir das so ein bisschen behalten habe, weil man könnte über solche Dinge ja auch sehr schmallippig werden, aber das hätte dann nicht viel mit mir zu tun.
Nee, und vor allen Dingen, es würde ja auch nichts ändern. Sie müssten trotzdem die ganzen Stufen wieder hoch, ob Sie sich
das
ärgern
kommt doch
oder
hinzu.
Nicht.
Nur dann noch verärgert erschwert. Und angefressen.
Richtig, genau. Richtig. Aber wo wir gerade so schön bei den Emotionen sind, was macht Sie dann richtig wütend?
Oh, sehr vieles, sehr vieles. Da muss man teilweise die Zeitung gar nicht für aufschlagen, sondern einfach nur ins Leben um sich herum gucken. Ich bin, glaube ich, von Hause aus ein unglaublicher Gerechtigkeitsfanatiker. Deshalb könnte ich wegen allem auf die Palme gehen, wo ich Menschen sehe, die ungerecht behandelt werden oder wo ich mich selbst ins Unrecht gesetzt empfinde. Da habe ich aber auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt gelernt, mich selbst nicht zu wichtig zu nehmen und immer erst an den guten alten Atem zu denken und mindestens 10 Sekunden lang durchzuatmen, bevor man im Affekt irgendeinen Käse macht. Das hat mir bisher immer ganz gut geholfen.
Das kriegen Sie auch hin, ja?
Das kriege ich hin, das kann man üben. Das ist ja wie so ein erweiterter Pavlovscher Effekt, wenn du so willst. Mhm. Ich fange halt nicht gleich an zu sabbern, sondern halt 10 Sekunden später. Habe dann halt in diesen 10 Sekunden genügend Zeit, durch Atem meinen eigenen Sabber oder so wegzuschlürfen, auch wenn das jetzt eklig klingt, aber ich muss ja an diesem Bild bleiben.
Richtig. Ja. Wie dicht lassen Sie denn das Weltgeschehen an sich ran? Also jetzt Stichwort tatsächlich Russland, Ukraine. Gucken Sie da rund um die Uhr die Nachrichten oder brauchen Sie auch eine Auszeit, wo Sie sagen, nee, jetzt stopp, jetzt muss ich mich da mal so ein bisschen zurücknehmen?
Letzteres auf jeden Fall. Man kann dem nicht entweichen und man sollte sich dem auch gar nicht entziehen, weil ich bin von Hause aus kein Verdränger. Und wenn ich dem Ganzen jetzt wirklich entfliehen wollte, dann würde ich das noch proaktiver tun, indem ich dann eben nicht nur die Nachrichten nicht anmache, sondern indem ich ganz bewusst jetzt irgendwas Eskapistisches tue, irgendwie ein tolles, mich unterhaltendes, leichtes, seichtes Buch weiterlesen oder meine Lieblingsserie weitergucken oder mich auf irgendeine Insel verdrücken, wo es außer Sonne und fließendem Wasser nichts gibt, also auch keinen Strom. Da würde ich dann so richtig aktiv werden. Aber da ich so nun mal nicht lebe und so nun mal nicht bin, tue ich es mir an und es lässt mich selbstverständlich nicht kalt. Es ist, ja, ich nehme das auch mit in meine Träume. Es treibt mich um. Ich versuche auch oder habe schon versucht, mit den Möglichkeiten, die in meinen Kräften stehen, das eine oder andere zu tun. Jetzt Stichwort Ukraine-Krieg, wird am liebsten da reihenweise LKWs irgendwie anmieten, um die Menschen da rauszuholen oder sie ihrerseits irgendwie mit Lebensnotwendigem zu versorgen. So konnte ich das, da ich die Kapazitäten dafür nicht hatte, dass in meiner Ohnmacht musste ich das dann bewenden lassen auf irgendeine Geldspende, die ich im Februar schon dafür abgedrückt habe. Aber es ist, ich kann auf jeden Fall nicht nichts tun, das geht nicht. Ich kann das nicht einfach nur konsumieren wie ein Kinofilm, der gerade läuft und mich unterhalten soll. Es lässt einen nicht los.
Hat diese Zeit der Pandemie auch vielleicht Ihre Sicht auf Dinge verändert?
Ja, ich habe sehr genossen, auf einmal in den Himmel zu gucken, an dem man keine Flugzeuge sah. Ich habe sehr genossen, von den Venezianern zu hören, dass im Canale Grande, dass man da auf einmal wieder bis auf den Boden gucken konnte oder dass man in den Häfen Sardiniens wieder Delfine sah. Das sind so Dinge, die sind bei mir durchaus hängen geblieben. Oder wenn man sich Satellitenbilder angeguckt hat und sah auf einmal, dass eine Stadt wie Peking, dass man freie Sicht auf diese Stadt hatte, weil sie eben nicht mehr in der Dunstglocke verschwand, das gibt dir dann schon zu denken und ist könnte dann für den einen oder anderen auch so ein Nachhaltigkeitsbooster gewesen sein.
Und viele sagen ja auch so, diese Zeit hätte sie demütiger gemacht für die kleinen Dinge des Lebens. Haben Sie das bei sich auch beobachtet?
Das habe ich ehrlicherweise, also da will ich mich jetzt nicht mit brüsten, ich habe dieses Thema ja auch nicht aufgebracht, sondern Sie.
Ich war's,
aber genau. Das habe ich. Das hatte ich aber eigentlich immer schon, dass ich für so die kleinen Geschenke des Lebens dankbar bin. Das fängt, also habe ich jetzt nicht täglich, treibt mich jetzt nicht täglich um, aber ich bin zu nicht wenigen Momenten dankbar dafür, morgens einfach aufwachen zu dürfen und ein warmes Dach über dem Kopf zu haben. Ich bin froh, einen Wasserhahn aufzumachen und da kommt fließendes Wasser raus, das ich sogar trinken kann. Darum beneidet uns die Welt. Und wenn Sie in der Welt unterwegs waren, und das war ich aus privaten Gründen, oft aber auch beruflich, dann wissen Sie, dass die allermeisten Menschen die davon träumen würden, dass das so wäre, dass sie nämlich in Ruhe irgendwo schlafen können, dass sie Leitungswasser haben, das auch Trinkwasser ist. Also die hygienischen Voraussetzungen erstmal da sind für ein gesundes Leben. Und das habe ich oft anders erlebt. Und das hat sich bei mir irgendwie implementiert, dass das keine Normalität ist für viele Menschen. Das hat mich deshalb schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit einer Demut und auch einer Dankbarkeit ausgestattet.
Jetzt am Donnerstag startet ein neuer Film wieder mit Ihnen in den Kinos. Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Das ist ja, wie der Titel schon vermuten lässt, eine Mammutproduktion.
Ja, und das Mammut kommt auch fast drin vor, weil es wirklich es fängt in der Ursuppe an, der Film, geht dann über den Urzeitmenschen und blättert eigentlich, wohlgemerkt leicht gekürzt, die Geschichte der Menschheit, wie der Titel schon vermuten lässt, über die Jahrhunderte auf. Und da kommen verschiedenste Epochen drin vor, die maßgeblich richtungsweisend und entscheidend war für das Schicksal der Menschheit. Und das Ganze ist natürlich jetzt nicht, es ist ja nicht Telekolik-Geschichte, was wir hier verfilmt haben. Nicht nur nicht ganz ernst gemeint, sondern alles andere als das. Es geht also sehr lustig zu, sehr klamaukig teilweise, sehr immer unterhaltsam und wird in den Hauptrollen gespielt von dem fantastischen Ensemble des Erfolgs-ZDF-Formates Sketch History. Ich habe ja nur einen sehr kleinen Anteil. Ich moderiere das Ganze als eine Art quasi Thomas Gottschalk, der aber aussieht wie Magnum, und spiele da einen NASA-Wissenschaftler, der eben diese Geschichte der Menschheit erzählt und das Ganze dann auf die sogenannte Golden Record Band, um die dann mit der Voyager, wir reden vom Jahr 1977, ins Weltall zu befördern, in der Hoffnung, dass irgendwelches uns unbekanntes Leben diese Record dann sehen und hören kann, um sich ein Bild zu machen von anderen Lebewesen, die es nämlich auf dem Planeten Erde gibt.
Als Sie dieses Drehbuch bekommen haben, wussten Sie sofort, da wollen Sie dabei sein?
Ja, ich wusste erst mal schon, was ich zu erwarten habe, weil das Buch stammt federführend aus der Feder von Chris Gelednecki. Und wir kennen uns seit Jahrzehnten, weil wir damals schon für Sat.1 Ladykracher zusammen gemacht haben. Und dass dieser Typ auf die bestmögliche Weise krank ist im Kopf, ließ mir schon die Tränen in die Augen steigen, als er mir davon nur erzählte, dass ich bald ein Drehbuch kriegen würde mit dem Titel Die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt. Und als ich das Buch dann las, ja, war das dann quasi noch die Kirsche auf der Sahne, weil ich fand seinen Pitch einfach schon zu lustig. Und es war dann eine große Ehre für mich, dass ich zumindest diese kleine Rolle des Moderators spielen durfte. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und das ist ja auch wirklich gigantisch. Also ich durfte mir den Film jetzt vorher schon mal angucken. Es beginnt in der Steinzeit, wie Sie ja schon gesagt haben, endet 1977. Aber das ist doch tatsächlich eine, also wie der Regisseur ja selber gesagt hat, 15 historische Filme quasi in 15 verschiedenen Sets. Das ist eine Riesenproduktion. Das ist, also es erschlägt ja, einen quasi, wenn man das sieht.
Es erschlägt einen. Es ist
im positivsten Sinne. Ja.
Ja, es ist eine Bilderflut, aber nichts anderes hat man ja letztlich zu erwarten, wenn man hört die Geschichte der Menschheit. Aber hier wurde wirklich fett aufgefahren. Die Bilder sind fett, die Settings sind fett. was Kostüm und Maske hier leisten und die Kameraarbeit auch von Gerhard Schirlow. Das es ist Kino und deshalb ist es auch ein Kinofilm geworden. Der gehört tatsächlich auf die große Leinwand und den Kolleginnen und Kollegen in den Spielszenen zuzugucken ist ja allergrößte Freude.
Und ich habe gelesen, es sind mehr als 1400 Komparsen, mehr als 1000 Perücken, entsprechende Bärte. Das ist eine unglaubliche Logistik, die man sich da vorstellen muss.
Das stimmt und ich war daran überhaupt nicht beteiligt, weil ich hatte meine, weiß ich nicht, 2-3 Drehtage hatte ich in Köln in einem überklimatisierten Studio, weil wir da eben diesen behaupteten NASA-Betrieb aufgebaut haben, mit den Kollegen und Kollegen nach Bulgarien, Madeira und wo sie noch überall waren, bin ich nicht gereist. Aber wenn man den Film sieht, sieht man auch den Aufwand. Die haben also nicht jeden Euro rumgedreht und das kommt der Sache sehr zugute, weil Kino lebt ja eben auch von guten Bildern und nicht nur von guten Büchern.
Ja, absolut. Und es ist ja vor allen Dingen, wenn man also die Mitwirkenden liest, es ist ja Best-of im Grunde genommen quer durch die deutsche Fernseh- und Filmgeschichte, inklusive aller Comedians, die man sich vorstellen kann.
Total. Also Besetzungsliste liest sich wie so ein Who is Who.
Ja.
Ich glaube, da spielen alle mit. Alle mit. Also mir würde jetzt, es ist immer einfacher zu sagen,
wer nicht mitspielt
in dem Film, weil es eindeutig weniger sind.
Ja, vor allen Dingen, das ist so eine Bandbreite. Es ist wirklich von Heino Ferch bis hin zu Pastewka. Das ist so, ja, also mir fällt eigentlich auch kaum jemand ein, der da nicht mitspielt. Ich hatte so den Eindruck, das ist so ein bisschen wie Klassentreffen, wenn sie denn dabei gewesen wären.
Genau, der Konjunktiv ist sehr wichtig, war ich aber nicht. Und ich habe auch immer Filme anmoderiert, die ich selbst noch gar nicht gesehen hatte. Aber das gehört zu meinem merkwürdigen Beruf ja dazu, dass ich immer Dinge behaupte, die nicht stimmen.
Aber es ist ja tatsächlich, wenn man das sieht, wie eine Aneinanderreihung von gut gemachten Sketchen im Grunde genommen. Ne? Die also immer auf den Punkt sind, das ist so, also das geht Schlag auf Schlag. Also den Film selbst haben Sie genau. Schon gesehen oder auch noch nicht?
Doch, den Film habe ich mittlerweile gesehen. Es wäre schlimm, wenn Sie mir bei unserem schönen Gespräch jetzt da was zuvor hätten
und genau.
Mit mir jetzt über einzelne Szenen reden wollten.
Sonst hätten Sie vielleicht noch die eine oder andere Frage an mich stellen können.
Genau. Wie ist denn diese eine Szene geworden, wo der Dings mit der Dingsbums und so weiter?
Genau.
Nee, das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Nein, ich finde auch, das ist auch natürlich eine Humorfrage. Ich musste jetzt nicht bei jeder Epoche, die hier bebildert wurde, muss ich schallend lachen. Aber ich saß immer da mit einem breiten Grinsen und habe mich über das gefreut, was ich da gesehen habe. Und dann gab es wieder andere Stellen, wo ich schallend gelacht habe und froh war, dass ich eine Fernbedienung hatte, dass ich mal eben auf die Pausentaste drücken konnte, um mir einen Kleenex zu holen. Also der Film ist immer unterhaltend und bedient sicherlich auch unterschiedliche Humorfarben, sodass ich fast davon ausgehe, dass jeder, der über Humor verfügt, in dem Film auf seine Kosten kommt.
Aber es ist natürlich eine Gratwanderung, denn es sind ja durchaus Themen, die per se nicht komisch sind. Also wenn es geht um den Ersten Weltkrieg, um den Zweiten Weltkrieg, die Titanic, um nur so ein paar Geschichten zu sagen, die sind ja per se sehr traurig. Und da ist es natürlich sehr fragil, daraus noch so eine Nummer zu machen, worüber man lachen kann.
Das ist richtig. Und ich möchte auch nicht zwingend in der Haut unseres Hauptautors, unseres Headwriters Chris Gledniki stecken, der jetzt, glaube ich, dann in den nächsten Monaten viel damit zu tun haben wird, Briefe und E-Mails zu beantworten. Aber so ist es halt. Das hat Tucholsky ja schon gesagt, Satire darf alles. Und das, was wir hier an Humorfarben haben, streift sicherlich hier und da die Satire. Man nennt es sicherlich schwarzen Humor. Und das hat uns, glaube ich, schon immer ganz gut getan, so auf uns Menschen zu gucken und uns nicht allzu wichtig zu nehmen und über das meiste, was uns ausmacht, dann doch eher zu lächeln, als wütend zu werden oder in Tränen zu zerfließen.
Ich meine, der Film führt uns natürlich tatsächlich auch wieder vor Augen. Geschichte wiederholt sich. Wir Menschen machen immer wieder dieselben Fehler.
Das stimmt. Und ich spoilere jetzt, glaube ich, nicht, wenn ich sage, die einzigen, die überleben werden, sind dann die immer zu spät kommen und wenn sie dann mal da sind, alles falsch machen. Und das ist jetzt eine Art Quiz auch, wer könnte das sein? Wenn Sie die Lösung auf diese Frage erfahren wollen, dann gehen Sie schon bald in das Lichtspielhaus Ihrer Wahl und gucken Sie die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt.
Was macht für Sie denn einen guten Sketch aus?
Dass das nicht erwartbar ist, was ich da sehe, dass ich überrascht werde, dass, wenn ich jemanden mit einer Torte sehe, dass sie dann eben gleich nicht fliegt oder dass sie gleich keiner ins Gesicht kriegt. Finde ich dann meistens lustiger als das Gegenteil. So würde ich es vielleicht jetzt mal runterbrechen auf so ein paar kurze Sätze.
Ja, und ich finde immer so wichtig, was wir ja alle bei Loriot auch gesehen haben, das Timing.
Timing eh, genau, das ist die Mutter von allem, das ist die Überschrift über jedem Sketch. Und da haben wir natürlich die wunderbaren Möglichkeiten beim Film, wenn Schauspielerinnen oder Schauspieler das gottgegebene Timing nicht internalisiert haben, dass der Kollege, die Kollegin im Schnitt dann für das richtige Timing noch sorgen kann.
Glauben Sie, dass also gerade Ironie, Humor und gerade solche Filme wie dieser gerade auch in so Zeiten der, ja, ich sag mal wirklich Katastrophen so ein bisschen hinweg retten, dass man einfach wirklich noch so auch mal wieder sich traut zu lachen?
Total. Also die Komödie war, glaube ich, das Genre Komödie, und das ist ja das größt denkbare Genre, weil in keinem gibt es so viele Grautöne und unterschiedliche Facetten wie dort, war, glaube ich, noch nie so wichtig wie in der jetzigen Zeit. Und das wird auch so bleiben, weil die Geschichte der Menschheit ist eben auch eine Geschichte der immerwährenden Katastrophen. Das ist geradezu im Menschsein implizit. Ne? Das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist einfach so. Neben allen Positiven und neben allen Errungenschaften, für die wir uns als Spezies durchaus auch auf die Schulter klopfen dürfen, hat diese Medaille doch, ja, mindestens zwei Seiten.
Die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt in unseren Kinos. Was steht denn jetzt in der zweiten Hälfte des Jahres noch für Sie an?
Tja, wenn ich das wüsste. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Also vieles in meiner Branche ist so unheimlich kurzfristig geworden. Eigentlich muss man immer einen Reisepass in der Hosentasche haben, weil es heißt, Christoph, hast du Zeit, weil morgen musst du da und dahin. Die Auftraggeber werden immer kürzer entschlossen. Es ist vieles nicht mehr so wahnsinnig gut planbar. Insofern hat sich in der Filmbranche genauso wie in der restlichen Wirtschaft vieles verändert. Ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was da alles noch kommen wird.
Was ist mit März gegen März?
März gegen März ist auserzählt. Da hatten wir ja die dritte Staffel. Genau, die dritte Staffel war da ja im ZDF zu sehen. Und ja, haben wir drei schöne Staffeln, wenn ich das so selbstbewusst sagen darf, hingelegt mit einem tollen, tollen Cast und in super Büchern von Ralf Fußmann und seinen Kolleginnen und Kollegen. Das hat großen Spaß gemacht. Und ja, solange man mich lässt, mache ich mit Annette Frier dann zumindest noch ein paar Lesungen.
Da freuen wir uns sehr drauf, vor allem hier in Berlin. Christoph Maria Herbst, ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
Ich hab's zu danken.
Wünsche weiter viel Erfolg und dann das nächste Mal hoffentlich doch mal wieder vis-à-vis hier bei mir im Studio. Würde mich sehr freuen.
Sehr gerne.
Alles
Wie gesagt,
Gute.
Ich habe meinen Reisepass immer auf Tasche. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.